1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Montag, der 21. Mai 2012. Geburtstag haben zwei Männer, die wir vor allem wegen ihrer Stimmen kennen. 31 wird der Stefan Ratzi-Sohn, der vor 8 Jahren beim Eurovision Song Contest den 8. Platz erreichte. Herzlichen Glückwunsch an Max Mutzke. Genau 3 Jahre jünger und seinen Namen kennen Sie, so wie wir, vielleicht nicht, aber seine Stimme. Im König der Löwen hat er den kleinen Löwen Simba gesprochen, außerdem zum Beispiel das Gespenst Kasper im Animationsfilm Kasper. Und er war auch Synchronsprecher für Hauptdarsteller Jamal in Slumdog Millionär. Alles Gute zum 28. Julius Jelinek.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Noch 9 Stunden, 10 Minuten und 6 Sekunden, dann wird das DFB-Sportgericht den sportlichen Abstieg von Hertha BSC entweder auch juristisch bestätigen oder aber dem Berliner Antrag auf ein Wiederholungsspiel stattgeben oder was ganz anderes machen. Die Entscheidung, ob Hertha eine zweite Chance bekommt, weil hunderte Düsseldorfer Fans 90 Sekunden zu früh auf den Platz stürmten und sich die Spieler nicht mehr auf die letzten Spielminuten hätten konzentrieren können, hat zweifellos überragende Bedeutung für zukünftige Partien.
Auf großer Reise
ist Yukiya Amano, der Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, reist heute nach Teheran zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm. Amano wird dort den iranischen Atomunterhändler Saeed Jalili treffen. Der Westen verdächtigt den Iran, heimlich an einer Atombombe zu bauen.
Im Namen des Volkes.
Daumen rauf oder Daumen runter? Die Einwohner der Stadt Duisburg können ab heute 2 Wochen lang die Sparvorschläge der Stadt bewerten und vor allem auch eigene Ideen einbringen. Duisburg wird auf seiner Internetseite duisburg.de die Sparliste der Verwaltung veröffentlichen. Bis Ende Juni wird dann der Stadtrat über das Sparpaket entscheiden.
Und auf keinen Fall vergessen.
In Frankreich wird heute ein ganzes Dorf versteigert. Seit 2008 wohnt niemand mehr im malerischen Courbevilly bei Limoges. Schon im Februar war das Dorf für 300.000 Euro angeboten worden. Damals fand sich aber kein Käufer. Jetzt soll es Interessenten aus aller Welt geben.
Radio 1. Köster am Ball. Philipp Köster, einer von 11 Freunden.
Samstagabend, 12 Minuten vor Mitternacht, die Spieler des FC Chelsea London stemmen den Fußball-Champions-League-Pokal in den Münchner Nachthimmel. Kurz davor nahm das Drama für den FC Bayern im Elfmeterschießen seinen Lauf.
Bastian Schweinsteiger, 3-4 Schritte Anlauf, schau den Check raus, an den Posten! Freunde, das kann möglicherweise der Fehlschuss des Jahrhunderts gewesen sein.
Und heute Morgen wissen wir, nach dem Bayern-Drama ist vor der Hertha-Entscheidung.
Über beide sprechen wir jetzt mit dem Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde. Guten Morgen, Philipp Köster.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
In München rätseln Sie jetzt, ob das noch schlimmer war als vor 13 Jahren im Champions-League-Finale gegen Manchester United. Was sagen Sie?
Ich glaube tatsächlich, dass sich das zumindest genauso anfühlt. Ein Finale in der eigenen Stadt zu haben, ohnehin ein singuläres Ereignis, diese Erwartung, die quasi auf allen Spielern lastete und dann tatsächlich das unglücklichste Ausscheiden, das nur denkbar ist. Von daher hat es sich zumindest genauso angefühlt wie diese Mutter aller Niederlagen 1999.
Die meisten Beobachter und auch die Bayern hatten ja keine Erklärungen oder sagten, das war Pech. Welche Fehler haben die Bayern aber gemacht?
Zunächst mal war es wirklich Pech, muss man festhalten, wenn man 120 Minuten anrennt gegen eine Mannschaft, die sich eigentlich weigert, Fußball zu spielen. Aber tatsächlich war es eben auch Unvermögen. Man hat gemerkt, diese Mannschaft ist wahnsinnig abhängig von den Ideen von Franck Ribéry und Arjen Robben. Wenn Arjen Robben immer wieder den gleichen Trick probiert, nämlich in die Mitte zu ziehen und von dort aus abzuziehen, dann reicht das möglicherweise im Champions-League-Finale nicht. Zum anderen ist es allerdings auch, und das hat Karl-Heinz Rummenigge auch in der Bankettrede gesagt, man hatte so viele Matchbälle, man hat sie nicht verwandelt. Insofern kann man sich zwar bedauern, aber nicht beklagen.
Welche Folgen wird das haben für die Europameisterschaft? Bayern stellt ja jetzt 8 frustrierte Profis.
Naja, ich glaube nicht, dass Schweinsteiger, Müller und Co. jetzt heulend ins Trainingslager einrücken, aber natürlich wird dieses Spiel, diese Niederlage noch in den Köpfen sein. Es wird darum gehen, dass man ihnen klar macht, dass das natürlich auch eine Chance ist, jetzt relativ schnell in der Sommerpause diese Scharte wieder auszuwetzen und nicht lange Monate warten zu müssen, bis es dann in der neuen Saison wieder losgeht. Insofern hat es in all dem Negativen und all dem Niederdrückenden auch was Positives.
Philipp, würden Sie in einem entscheidenden Elfmeterschießen bei der EM Bastian Schweinsteiger schießen lassen?
Eher als Arjen Robben. Der Guardian vermeldete ja in seinem Ticker, das gibt's doch gar nicht. nicht so viele Deutsche in der Mannschaft und man schickt einen Holländer zum Elfmeterpunkt. Insofern ist da auch was dran. Also ich würde Bastian Schweinsteiger immer wieder schießen lassen. Ist ja auch wie bei einem Motorrad, da steigt man ja auch auf, wenn man einen Unfall gebaut hat.
Ein schwer zu ertragendes Wochenende war das auch für alle Fans von Hertha BSC. Heute um 15 Uhr wird es dann wohl die Entscheidung geben des DFB-Sportgerichts. Was glauben Sie, bekommt Hertha eine zweite Chance? Gibt es ein Wiederholungsspiel?
Um Gottes Willen, wenn ich das wüsste. Einerseits denke ich, dass rein von den Regularien her es ein Wiederholungsspiel geben müsste, weil die letzten Minuten nicht regulär waren, auch schon vor der Unterbrechung. Andererseits ist es ja nicht nur dieses Spiel oder diese beiden Spiele, die schwer zu ertragen waren, sondern diese ganze Saison. Ich glaube, jeder Hertha-Fan wünscht sich, dass das Ganze auch irgendwann mal ein Ende hat. Also die Tendenz geht ohnehin dahin, dass es kein neues Spiel, kein Wiederholungsspiel gibt. Und dann kann sich Hertha möglicherweise endlich auf die zweite Liga konzentrieren.
Naja, egal wie die Entscheidung des DFB-Sportgerichts heute lautet, es wird sicher eine Berufung geben. Wie lange wird sich der Spaß noch hinziehen?
Ich vermute mal, dass Hertha auch aufgrund der Presse sich dann den Gang vor das DFB-Gericht spart. Schon aus dem Grund, weil man natürlich langsam Planungssicherheit braucht. Der Transfermarkt brummt, alle anderen Vereine treffen schon ihre Entscheidung. Ich glaube, wenn es einen klaren Richterspruch gibt, dann wird man sich das sparen.
Und Micha Preetz hat ja alles richtig gemacht in der Vergangenheit. Da wird er auch an dieser Stelle so entscheiden.
Das haben Sie gesagt.
Der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Vielen Dank, Philipp Köster.
Radio 1. Business und Börse.
Mit Vera Rogowski. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Die EU-Kommission hat die Deutsche Bahn wegen ihrer internen Finanzströme heftig kritisiert. Was läuft denn nach Ansicht der Europäischen Union bei der Bahn nicht so, wie es eigentlich sollte?
Ja, konkret geht es da um die finanzielle Verflechtung zwischen der Holding und den Infrastrukturtöchtern. Das Problem aus Sicht von EU-Verkehrskommissar Kallas ist, dass der Staat in diese Töchter jedes Jahr Milliarden steckt und eigentlich niemand genau weiß, ob es nicht eine unfaire Quersubventionierung des Transportgeschäfts gibt mit diesen Mitteln aus der Infrastruktur und damit halt letztendlich auch vom Staat gibt. Und diese scharfe Kritik von Kallas an der Bahn gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den schweren Kampf um diese Infrastruktur, der dem Konzern noch bevorsteht. Der Europäische Gerichtshof hat für übermorgen die mündliche Verhandlung über eine Klage der EU gegen 13 Mitgliedstaaten und darunter ist auch Deutschland angesetzt, die aus Sicht der Kommission ihre Bahngesellschaften und die Verwaltung von Gleisen und Bahnhöfen schon nach bisherigem Recht nicht ausreichend getrennt haben. Ein Urteil soll es da bis zum Ende des Jahres geben, also da könnte noch einiges auf die Bahn zukommen.
Bekommen Sie eine gute Figur, ohne einen Fuß in ein Fitnessstudio zu setzen? Mit diesem und ähnlichen Slogans hatte der Sportschuhhersteller Skechers Werbung gemacht. Und genau das wird jetzt ziemlich teuer für Skechers. Worum geht's da konkret?
Ja, die US-Verbraucherschutzbehörde hat in diesen Werbeversprechen, zum Beispiel straffere Muskeln zu bekommen oder Gewicht zu verlieren, einzig und allein dadurch, dass man einen besonderen Sportschuh trägt, nämlich den von Skechers oder Reebok, schlicht eine Täuschung gesehen. Und für diese geplatzten Träume bekommen tausende Verbraucher jetzt zumindest etwas Geld zurück. Das kalifornische Unternehmen Skechers hat jetzt eine Rückzahlung von 40 bis 45 Millionen Dollar bewilligt. Reebok hatte im letzten Jahr 25 Millionen Dollar aus dem gleichen Grund an die Verbraucher zurückgezahlt. Und dieses Geschäft mit den sogenannten Toning-Schuhen hatte für die beiden Unternehmen 2009 und 2010 quasi wie Doping für Umsatz und Rendite gewirkt. Für wenige Dollar in Fernost eingekauft, wurden die Schuhe meist für über 100 Dollar pro Paar wieder verkauft. Der Markt war damals quasi explodiert und die US-Verbraucherschutzbehörde geht davon aus, dass der Umsatz mit diesen Schuhen 2010 weltweit bei etwa 1,1 Milliarden Dollar lag.
Ach, schön. Vera Rogowski, vielen Dank.
Gerne.
Sie sind gerade wieder auf Tour, die Staats- und Regierungschefs dieser Welt. Aus dem US-Bundesstaat Maryland ging es für die Merkels, Obamas und Hollandes weiter nach Illinois oder genauer gesagt vom G8-Gipfel in Camp David zum NATO-Gipfel in Chicago, der gestern begann. Während das G8-Treffen ein fast gemütliches Beisammensein war, sogar mit gemeinsamen Champions-League-Finale gucken, folgt jetzt ein Gipfel der Superlative. Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs sind angereist, um über Themen wie Afghanistan und über Militärausgaben zu reden.
Über bisherige Ergebnisse sprechen wir mit unserer Korrespondentin in Chicago. Guten Morgen, Katrin Brandt.
Guten Morgen.
Morgen.
Als Topmeldung aus Chicago erreicht uns Folgendes. Die NATO hat ihr Raketenabwehrschild offiziell gestartet. Was bedeutet das konkret? Hat US-Präsident Obama da irgendeinen Knopf gedrückt?
Das bedeutet konkret gar nichts, denn bis dieses Raketenabwehrsystem mal irgendwann wirklich funktioniert, wird es wenigstens 8 Jahre dauern. Für 2020 ist das mal fertig geplant. Da ist heute nur beschlossen worden, die, sagen wir mal, erste Brennstufe in Betrieb zu nehmen. Da werden also Sachen, die schon existieren, unter ein neues Dach, unter einem einem neuen Titel zusammengefasst. Da geht es unter anderem um einen Radarschirm in der Türkei. Das ist eine ganz, ganz kleine Nummer und hinter verschlossenen Türen sagen Leute, die sich auskennen, wir nehmen da unseren Mund sehr, sehr voll im Moment.
Aus Geldmangel wollen die großen Staaten ihre Militärausgaben bündeln. Was heißt das, dass wir jetzt zusammen mit den USA und Frankreich Raketen in der günstigen Familienpackung kaufen?
Schön wäre es, aber tatsächlich fragen sich natürlich die Beteiligten bei der NATO schon lange, warum zum Beispiel in Europa es 27 Armeen gibt, wo doch lange schon keiner mehr Interesse dran hat, aufeinander zu schießen. Und tatsächlich wird jetzt unter dem Druck der finanziellen Engpässe versucht, diese sinnvolle Idee, wir brauchen weniger Leute, wenn wir sowieso ja eigentlich friedlich sind, mal umzusetzen. Es ist aber gar nicht so einfach, denn Verteidigung ist ein hochsensibles Thema und wir Deutschen wissen, dass zum Beispiel jeder Einsatz, den die Bundeswehr macht, ja vom Bundestag beschlossen werden soll. Also das ist ein mühsamer Prozess, in dem die jetzt aufeinander zurobben und sie versuchen das jetzt mit einzelnen Projekten mal durchzuspielen und sich darauf einzulassen, ob das da am Ende wirklich mit geringeren Ausgaben verbunden ist. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte.
Frankreichs neuer Präsident Hollande hat angekündigt, seine Soldaten schon bis Ende des Jahres aus Afghanistan abzuziehen, obwohl ja eigentlich 2014 vereinbart ist. Kann es denn hier einen Kompromiss geben?
Nicht wirklich. Also Hollande hat natürlich für eine gewisse Verärgerung gesorgt hier beim NATO-Gipfel, denn die Regel heißt gemeinsam rein, gemeinsam raus. Und da hält er sich eben nicht dran. Ende 2014 wollen die NATO-Truppen abgezogen sein aus Afghanistan und das ist nochmal ein anderes Datum als Ende 2012. Er hat dann gesagt, ja gut, wir könnten doch was anderes machen innerhalb dieses Mandates. Zum Beispiel die Niederländer, die bilden Polizisten aus. Gibt ja andere Möglichkeiten, sich da nützlich zu machen. Hilft aber alles nichts. Dieses Signal, dass da ein Land und vor allen Dingen ein wichtiges, großes europäisches Land sagt, wir gehen dann mal, wir sind dann mal weg, das wird hier mit großer Verstimmung aufgenommen.
In Chicago wurden Proteste von Demonstranten angekündigt, dann wurden drei Männer festgenommen, weil sie einen Terroranschlag geplant haben sollen. Wie heftig sind die Proteste und hat die Polizei bei den drei Männern überreagiert?
Das wissen wir noch nicht. Also die Männer werden hier im amerikanischen Fernsehen schon mal mit Foto und mit Namen genannt, egal wie die Befragung ausgeht. Das finde ich ein bisschen befremdlich, aber gut, so ist das eben. Tatsächlich ist ja hier noch mitten in der Nacht und die Demonstranten sind noch schön unterwegs. Die haben sich jetzt den Veranstaltungsort ausgesucht, wo Michelle Obama mit den First Ladies zu Abend ist. Und darum kreisen jetzt diese Demonstranten so ein bisschen. Und die haben offensichtlich noch Interesse, ein bisschen Spaß zu haben heute Nacht. Und auch die Polizei, das ist mein Eindruck, zieht ihre Schlagstöcke schneller, als wir das von deutschen Demonstrationen gewohnt sind. Das kann also sein, dass wenn es hier wieder hell wird, dass es da noch blaue Flecken oder vielleicht auch noch ein paar Verhaftungen zu besichtigen gibt.
Am heutigen Montag endet der NATO-Gipfel in Chicago. Wir haben mit unserer Korrespondentin vor Ort gesprochen. Vielen Dank, Katrin Brandt.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Stimmt's denn, dass die Pfannkuchen, die woanders Berliner heißen, aus Berlin stammen?
Wir hatten hier letztens ja schon den Fall von den Frankfurter und Wiener Würstchen. Da gibt es ja auch das Phänomen, dass die Wiener in Wien eben nicht Wiener genannt werden. Und ähnlich ist es ja mit den Berlinern. Die werden in fast ganz Deutschland Berliner oder Berliner Pfannkuchen genannt. Nur in Berlin heißen sie einfach nur Pfannkuchen. Aber woher kommt das Gebäck? Dass man einen süßen Hefeteig in Fett gut ausbacken kann, darauf sind schon die alten Ägypter gekommen. Da können die Berliner nun bestimmt keinen Anspruch drauf erheben. Auch in Deutschland gibt es Krapfen schon seit vielen Jahrhunderten. Auch das Wort ist schon sehr alt. Es stellt sich nur die Frage, wer kam auf die Idee, die Dinger kugelrund zu machen und mit Marmelade zu füllen. Die Berliner verweisen auf eine Anekdote von einem Zuckerbäcker, der diente als Kanonier im Heer Friedrichs des Großen um das Jahr 1750 herum, hatte aber ziemlich kläglich versagt und wurde in die Küche versetzt. Der erfand dann das Gebäck in Kanonenkugelform und füllte es mit Marmelade. Und weil er aus Berlin kam, wurde es dann Berliner genannt. Da protestieren aber nun wieder die Wiener. Die sagen nämlich, schon 100 Jahre vorher gab es die Bäckerin Cäzilie Krapf in Wien. Und die hat die sogenannten Zilli-Kugeln hergestellt. Eben auch kugelrunde Krapfen, die in diesem Fall mit eingemachten Früchten gefüllt waren. Der Name Krapf in dieser Geschichte macht mich da allerdings argwöhnisch. Das Wort Krapfen ist nämlich viel älter als diese Geschichte. Also, wir werden nicht klären können, ob überhaupt eine der beiden Legenden wahr ist. Zumindest für Deutschland kann man sagen, in Berlin gab es die Pfannkuchen seit etwa 1750. Sie haben sich über ganz Deutschland verbreitet. Und in Berlin heißen sie ganz selbstverständlich immer noch Pfannkuchen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist wieder da und natürlich auch die Empörung über ihn. Thilo Sarrazin hat ein neues Buch geschrieben, ein Anti-Euro-Buch mit Verquickung zum Holocaust. Mit Sarrazin sollte sich niemand mehr in eine Talkshow setzen, sagte zum Beispiel Reinhold Robbe von der SPD, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, im Hinblick auf den gestrigen Abend. Da saß dann nämlich Sarrazin mit Ex-Finanzminister Peer Steinbrück, auch SPD, bei Günther Jauch im Ersten und diskutierte über die Euro-Krise.
Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen. Wir reden darüber und Sie wollen den Namen des Provokateurs nicht einmal erwähnen. Schaffen Sie das und ist das überhaupt wichtig?
Ich halte mich an das, was der Meister am Ende der Sendung sagte. Nämlich, da regte er sich darüber auf, dass der Stern eine Titelgeschichte über ihn gebracht habe und ihn dann 12 Seiten lang verrisse zu allerhand Fotos. Und da sagt er, wenn man jemanden hasst, dann darf man nicht über ihn reden, nur so kann man ihn totkriegen. Nun ist sowohl Hass in Anbetracht des Godfather of Nuschelrock, als den ich ihn immer bezeichnen möchte, völlig übertrieben, also Gleichgültigkeit reicht. Und Tod, ja, wer will schon jemanden tot machen? Also, es wird ein Mörder aufheben um ihn gemacht, da steht da drauf. Ich erinnere mich, im August 2010, also so knappe 2 Jahre her, da gab es ihn am Montag bei Beckmann, am Dienstag bei Plassberg. Dann redete Frau Will am Sonntag nochmal über ihn. Zwischendurch funkte Frau Illner mit einem Special zu seinen Ausländerhass-Themen dazwischen. Und dann kam der Spiegel mit einem Titel und dann kam der Fokus mit einem Titel. Und zwischendurch die leichte Artillerie von der Bild-Zeitung mit dem klassischen Neonazi-Rhetorik-Trick. Darüber wird man doch wohl noch reden dürfen. Also in dieser Woche wurde über nichts anderes geredet als über diese schlimme Schwarte, Deutschland schafft sich ab. Und offenbar haben alle einen Kater. Der Spiegel, die Bild, der Fokus haben sich rausgehalten. Der Stern hat diese bereits erwähnte Titelgeschichte gemacht. Und irgendwie hat es also Günther Jauch hinbekommen, sich wieder seinen hübsch geflochtenen Julia Timoschenko-Zopf aufzusetzen und zu sagen, darüber so eine Diskussion muss möglich sein. Und immerhin saßen dann eben Steinbrück und der schlimme Onkel gestern war ja auch.
Hat sich denn die ganze Aufregung im Vorfeld dann gelohnt? Kam denn am Ende irgendwas bei rum bei der Sendung?
Man würde jetzt sagen, es ist unfair, denn das Buch kommt erst morgen mit einer 200.000er Auflage. Das ist was, wovon Günter Grass träumen kann. Und vorher gibt es dann die branchenübliche Sperrfrist. Das heißt, es dürfen keine Rezensionen gemacht werden. Ich dürfte das Buch jetzt nicht besprechen. Und da habe ich es zur Belohnung auch gleich gar nicht gelesen. Nehme jetzt eben diesen sehr oberflächlichen Eindruck aus der Jauch-Sendung mit und sage zum einen, was den Autoren angeht, ja, das wussten wir alles und er war bis 2009 im Amt, er hätte ja was dran machen können. Das ist völlig Wohlfall. Zum anderen, Steinbrück hat am Anfang gesagt, nein, ich bin keinesfalls hier, um meine Chancen in der Kanzlerkandidaten-Auseinandersetzung in der SPD zu verbessern, um sich anschließend am Ende der Sendung noch 5 Minuten lang über seine mögliche Kanzlerkandidatur befragen zu lassen. Da sage ich, ich möchte keinen Kanzler, der jedes Mal eine Stunde Sendezeit bei Günther Jauch will, wenn an seiner Haustür die Zeugen Jehovas klingeln. Sagt er, ja, ich diskutiere mit euch, aber. Also, ein riesiges Hornberger Schießen. Interessant finde ich daran, dass das Fernsehen unter den aktiven politischen Gestaltern kaum noch die Leute findet, mit denen es Quote machen kann und dass dadurch so eine Art Designer-Talkgast, im günstigsten Fall ist es dann immer Herr Precht, entsteht. Im ungünstigsten Fall ist es eben das niedliche Walross aus dem Finanzsenat in Berlin. Der sagt dann irgendwelche Dinge, ihr habt es in der Anmoderation angesprochen, die sind wohl sehr gestreut in dem Buch, weil die Diskussion selber war enorm langweilig. Der tut dann den Job, dass er ein bisschen rumprovoziert und dann regen sich alle auf und dann gibt es wieder eine Quote. In der Sache enthielt die Sendung kein Argument, dass man nicht schon als mäßig aufmerksamer Leser gelesen hatte. Und das ist ja auch eine Dienstleistung, wenn man schon sonntags weiß, die Schwarte, die da dienstags kommt, die brauche ich nicht zu kaufen.
Der Montagskommentar von dem, dessen Namen wir aussprechen, Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Es war die vielleicht kühnste Aktion im Kalten Krieg. Die Tagesschau vom 29. Mai 1987 berichtete damals:
Das kann doch nicht wahr sein, sagten die Moskauer gestern Abend, als gegen 19.30 Uhr Ortszeit eine Sportmaschine den Roten Platz ansteuerte. Aus der Kanzel kletterte ein junger Mann und gab Autogramme.
Der junge Mann war der damals 18-jährige Deutsche Matthias Rust. 25 Jahre nach der Landung zeigt das erste heute Abend die Dokumentation der Kremlflieger. Die Autorin ist Gabriele Dehnicke und sie ist jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Frau Dehnicke.
Guten Morgen.
Morgen.
Sie konnten persönlich mit Matthias Rust sprechen. Was denkt der heute 43-Jährige über sein damaliges Husarenstück?
Na, das sagte ungefähr in Minute zwei der Dokumentation, dass er es heute nicht mehr packen würde. Also da braucht es doch eine gewisse Naivität, wäre jetzt ein bisschen falsch gesagt, aber so kein Angstgefühl. Einfach zu sagen, ich mache es jetzt, ich habe eine Botschaft, ich fliege los. Ohne über die Konsequenzen weiter nachzudenken, so sagt er es jedenfalls. Und von heute aus gesehen würde er es nicht nochmal wagen.
Mitten im Kalten Krieg hatte der Flug persönliche und politische Konsequenzen. Welche waren denn die wichtigsten?
Naja, was die politischen anbelangt, hat das natürlich doch ein ziemliches Aufräumen in der militärischen Führung der damaligen Sowjetunion verursacht. Gorbatschow, der ja schon lange haderte mit diesen militärischen Hardlinern und gerne sehr viel in den Rüstungsausgaben sparen wollte oder bei den Rüstungsausgaben sparen wollte, hatte endlich die Chance, durch so einen Teenager aus Wedel bei Hamburg wirklich den Verteidigungsminister wegzuräumen, 2000 Offiziere rauszuschmeißen. Natürlich jetzt nicht er, aber wollen wir mal sagen, als Anordnung. Er konnte Strukturen verändern im Militär. Es haben sich Offiziere, weil sie gehen mussten, in Unehren, die sie damals fanden, sich das Leben genommen. Also es war doch wirklich von Rust ein Flug für den Frieden gedacht mit einer sehr großen Wirkung. Und Historiker geben heute wirklich auch zu, dass er ein kleines Rädchen in der Perestroika war, weil Gorbatschow konnte aus Afghanistan raus, er konnte wirklich sparen, er konnte den Satellitenstaaten, den Sozialistischen sagen, passt auf, macht jetzt mal euers militärisch gesehen nur noch so viele Mittel wie zur Verteidigung nötig, nicht mehr zum Angriff und so weiter. Persönlich für ihn, das war ja komisch, hatte alles geplant bis zur Landung und dann hatte er keinen Plan mehr. Dann stand er da und dachte mal, komm, mal sehen, was jetzt kommt. Und es kam erstmal eine schwarze Limousine mit dem Kommandanten des Kreml und der sagte, wie sind Sie denn hierher gekommen? Und zeigen Sie mal Ihren Ausweis, Sie haben ja gar kein Visum. Also es waren auch sehr kuriose Geschichten. Und dann hat er natürlich einen ordentlichen Prozess bekommen im September, Anfang September vom obersten Gericht und ist zu 4 Jahren Arbeitslager verurteilt worden.
Dann hat Rust 1989 noch einmal Schlagzeilen gemacht, weil er eine Krankenschwester niederstach, als die ihn nicht küssen wollte. Was ist das überhaupt für ein Typ?
Nee, es war ein bisschen später, Anfang der 90er Jahre, als er Zivildienstleistender war, hat er diese Krankenschwester verletzt. Ja, es ist schwer zu sagen. Also wenn man ihm persönlich gegenüber sitzt, muss ich sagen, ganz angenehm, völlig entspannt, sehr humorvoll, mit einer großen Distanz. Wie du und ich, würde ich sagen. Man plaudert gern mit ihm, er kann gut erzählen, gut reflektieren, mit einer Selbstironie. Natürlich muss man mitdenken. Das vergisst man in der Stunde des Interviews, weil du hast ja ganz andere, du musst dich konzentrieren auf bestimmte Dinge und sagst, prima, erzählt großartig. Wenn man natürlich bedenkt, auch sowas zu tun wäre, ja, also da loszufliegen, macht ja eigentlich kein 18-Jähriger einfach mal so als Friedensdemonstration. Also er ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Manche sagen, er ist durchgeknallt, er ist ein bisschen verrückt. Würde ich nicht so sagen. Er ist auffällig, auch mit den Dingen, die er hinterher macht. Er war sicher jemand, der sich mit sozialen Bindungen schwer tat. Das tut er bestimmt bis heute, weil er ist ja auch uns. Wir haben ja unglaublich lange Zeit gebraucht, er überhaupt sich eingelassen hat, er überhaupt gekommen ist. Also er ist schon so ein Flüchter und ein Einzelgänger, glaube ich. Und psychisch auffällig mit den Dingen, die er hinterher gemacht hat. Stalin hat ja Gorbatschow damals schon den Rat gegeben, ihn sofort nach Deutschland zu schicken und ihn auf seinen psychischen Zustand hin untersuchen zu lassen, hat Gorbatschow nicht gemacht. Also er ist, glaube ich, ein Einzelgänger mit einer großen mathematischen und analytischen Begabung, aber vielleicht auch ein bisschen unberechenbar.
Gabriele Denecke hat die Dokumentation Der Kremlflieger gemacht und dabei den Kremlflieger Matthias Rust ausführlich interviewt. Sie sehen den Film heute Abend um 23.30 Uhr im Ersten. Vielen Dank.
Für die Kanzlerin kam das Gipfelwochenende gerade recht. Freitag und Samstag G8 in Camp David, seit gestern NATO-Treffen in Chicago. Da konnte Merkel die Querelen zu Hause mal vergessen. Doch ihre Koalition kommt seit der Röttgen-Entlassung vergangenen Mittwoch nicht zur Ruhe. Lediglich der designierte Ministernachfolger Altmaier sagte brav:
Ich danke der Bundeskanzlerin für das Vertrauen.
Vertrauen? Dass Merkel die dunkle Seite ihrer Macht eiskalt gezeigt hat, sorgt auch koalitionsintern für gemischte Reaktionen. Wir sprechen darüber mit Max Straubinger, stellvertretender Landesgruppenchef der CSU und jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Straubinger.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ist das normaler Umgang in der Politik, zu sagen, wir waren zwar ziemlich beste Freunde, aber jetzt hast du eine Wahl verloren und da schmeiße ich dich raus, wenn du nicht selber zurücktrittst?
Ja, es war sicherlich ein katastrophales Wahlergebnis für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Und es geht auch darum, die Energiewende positiv umzusetzen. Wenn die Kanzlerin aufgrund auch des katastrophalen Wahlergebnisses, das in Nordrhein-Westfalen begründet ist, an Norbert Röttgen der Spitzenkandidat war und auch mit seinen eigenen Entscheidungen beeinflusst hat und möglicherweise dann auch nicht mehr den Rückhalt hat bei vielen Ministerpräsidenten, insbesondere im Osten, auch der CDU-geführten Ministerpräsidenten, dann ist es angebracht, darüber nachzudenken, ob Norbert Röttgen noch an der richtigen Stelle ist. Und hier muss dann eine Kanzlerin führen. Und ich bin überzeugt, dass die Kanzlerin auch die richtige Entscheidung getroffen hat.
Ist denn die Koalition jetzt gestärkt durch die Röttgen-Entlassung oder doch eher geschwächt?
Es geht nicht um Stärkung, sondern es geht darum, unsere Politikinhalte sehr schnell in die Tat umzusetzen, und zwar vorteilhaft für die Bürgerinnen und Bürger. Und da bedeutet es eben auch, dass in vielen Bereichen neu nachgedacht werden muss, wie man die Energiewende zum Beispiel, insbesondere Stromleitungen, aber darüber hinaus dann auch noch verlässliche Kraftwerke, nicht nur in der regenerativen Art, denn Wind und Sonne sind ja wohl antibel, sondern auch, dass wir weiterhin die Versorgungssicherheit haben. Dies sind Punkte, die wir sehr schnell umsetzen müssen, und da wünsche ich dem Peter Altmaier viel Glück dabei.
Das hat der Norbert Röttgen in den letzten Monaten und Jahren nicht so gut hinbekommen.
Das möchte ich nicht sagen, dass das Norbert Röttgen nicht hinbekommen hat. Aber das Vertrauensverhältnis, das man aufbauen muss zu vielen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den Ländern, denn ohne die Beteiligung der Länder und ohne die Beteiligung der Kommunen ist dieses große Vorhaben nicht zu schultern, da habe ich den Eindruck, dass dies gelitten hat.
In den vergangenen 2 Jahren hat die FDP Westerwelle als Parteichef verloren, ihre Partei den Hoffnungsträger zu Guttenberg und nun die CDU das Wunderkind Röttgen. Werden wir mittlerweile von Ersatzspielern regiert?
Das sehe ich nicht so, sondern in der Politik gibt es immer Alpha-Spieler, denn jeder muss sich irgendwo durchsetzen, auf seinen Kreisparteitagen, auf den Landesparteitagen und dann in den Bundesparteitagen. Also das sehe ich nicht so, dass wir dann von Ersatzspielern regiert würden.
Über die NRW-Wahl ist fast das Thema Betreuungsgeld in Vergessenheit geraten. Hier heißt es weiterhin, die CSU pocht auf den Koalitionsvertrag und will es, die CDU eher nicht, die FDP ist auch nicht begeistert. Wann wird sich die CSU hier bewegen?
Es gibt gar keinen Anlass hier, sich zu bewegen. Das Betreuungsgeld ist vereinbart im Sinne der Familien. Und es wird völlig überholt und völlig ideologisch diskutiert. Es geht darum, junge Familien besonders mit zu unterstützen, die keine Betreuungsangebote in Anspruch nehmen, sondern die Betreuung selbst schultern. Und da ist es meines Erachtens angebracht, denen eine Unterstützung zu geben, gegenüber denen, die einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen, der im Monat 1.000 Euro an Kosten verursacht. Von daher bedeutet dies meines Erachtens nicht ein Gegensatz, sondern ein Miteinander. Betreuungsgeld und Krippenplatz ist die beste Unterstützung für die Familien.
Das heißt, Sie wissen schon mehr als wir, die CDU und auch die FDP sind inzwischen begeistert.
Das heißt nicht, ob da Begeisterung herrscht. Es gibt viele Dinge in der politischen Entscheidung, die nicht immer Begeisterung auslösen, auch bei jedem einzelnen Fraktionsmitglied. Deshalb habe ich null Verständnis für den Brief, den die 23 Kolleginnen und Kollegen an die Fraktionsführung geschrieben haben. Das war letztendlich die Ursache, dass wir seit 4-5 Wochen nur über das Betreuungsgeld diskutieren, was meines Erachtens dem Thema unter dem Gesichtspunkt der ideologischen Auseinandersetzung, die dabei herbeigeführt worden ist, nicht gerecht wird.
Die Bundeskanzlerin hat Norbert Röttgen gefeuert. Ab jetzt wird wieder über das Betreuungsgeld gestritten. Über den Zustand der schwarz-gelben Koalition haben wir mit Max Straubinger gesprochen. Er ist stellvertretender Landesgruppenchef der CSU. Vielen Dank, Herr Straubinger. In Norditalien bebte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Erde. Das Epizentrum lag nordwestlich von Bologna, nahe der Stadt Modena. Bei dem Beben mit einer Stärke von 6,0 gab es mindestens 7 Tote und mehr als 50 Verletzte. Viele Häuser, Kirchen und auch historische Gebäude sind eingestürzt.
Wir sprechen mit unserem Italien-Korrespondent. Guten Morgen, Tilman Kleinjung.
Ja, hallo, guten Morgen.
Morgen. Wie sehr ist die betroffene Region zerstört? Wie groß sind die Schäden?
Ja, das kann man so gar nicht noch richtig sagen, weil es gibt doch viele nicht so offensichtliche Schäden, vor allem an Wohnhäusern. Da bin ich gestern durchgefahren, habe gedacht, ach, hier ist ja gar nichts passiert. Und dann erfahre ich, dass die ganze Straße evakuiert ist, weil es eben feine Risse im Mauerwerk gibt, die es unmöglich machen, da noch länger drin zu wohnen. Das heißt, da werden jetzt erst einmal die Schäden überprüft, was ist alles passiert, kann man in diesem Haus wieder wohnen. Und dann vor allem, es gibt ja ständig Nachbeben, also man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, dass dass möglicherweise ein leicht beschädigtes Gebäude dann nicht völlig zusammenbricht. Was sehr schwer beschädigt wurde, das sind die historischen Baudenkmäler in dieser Region. Es gibt praktisch keine Kirche in diesen Ortschaften rund um Ferrara, die nicht gravierende Schäden hätte, die nicht irgendwie stärker zerstört wäre.
Fachleute vom Potsdamer Geoforschungszentrum zeigten sich gestern überrascht von der Stärke des Bebens. Wie ungewöhnlich ist denn solch ein Beben für diese Region?
Ja, es ist in der Tat ungewöhnlich in dieser Region. Das zeigt allein die Tatsache, dass es zum letzten Mal vor gut 500 Jahren ein so schweres Erdbeben hier in dieser Gegend gab, in der Po-Ebene. Andererseits gibt es da auch zwei Platten, die da aufeinander schieben. Auf der einen Seite will da der Apennin in Richtung Alpen und die Alpen drücken dagegen, so erkläre ich das jetzt mal ganz laienhaft. Und da kann es dann eben auch zu Erdbeben in dieser Region kommen. Das Glück ist, dass hier der Untergrund nicht aus Steinen besteht, sondern aus Sand. Und das macht Erdbeben nicht ganz so gefährlich wie zum Beispiel dieses schwere Erdbeben vor 3 Jahren in den Abruzzen, wo auf einem steinigen Untergrund ein Erdbeben der Stärke 6 eine sehr viel verheerendere Katastrophe ausgelöst hat.
Und damals kamen ja 300 Menschen ums Leben. War denn der Katastrophenschutz vor Ort diesmal besser vorbereitet?
Nein, ich glaube, es liegt in der Tat daran, dass A, die Bausubstanz hier deutlich besser ist. In den Abruzzen gibt es sehr, sehr viel mehr alte Gebäude, Altbauten. Und zum anderen, dass eben das Erdbeben diese auf Sand gebauten Ortschaften nicht so stark getroffen hat. Und das ist so für mich die einzige plausible Erklärung dafür, warum ein Erdbeben derselben Stärke nicht ganz so viele Schäden auslöst.
Am frühen Sonntagmorgen gab es in der Stadt Modena ein schweres Erdbeben. Wir haben mit unserem Italien-Korrespondent gesprochen. Vielen Dank, Tilman Kleinjung.
Art aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik mit Marie Kaiser.
Echte Rentiere im Museum für zeitgenössische Kunst. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Ausstellung im Hamburger Bahnhof im vergangenen Jahr. Seitdem sind wir alle nicht mehr so leicht zu schocken und haben die Frage, und das ist Kunst, ausführlich diskutiert. Aber der Hamburger Bahnhof versucht immer wieder, uns in die Bredouille zu bringen. Jetzt mit einer Ausstellung des amerikanischen Künstlers Morton Bartlett, für die eine Etage des Museums in eine Art gigantische Puppenstube verwandelt wurde. Die Schau ist Teil der Reihe Secret Universe, in der zeigt der Hamburger Bahnhof Kunst, die es noch nicht im großen Stil ins Museum geschafft hat, und Künstler, die eher abseitige Ideen haben, wie eben die Puppen von Morton Bartlett.
Marie Kaiser hat sich die Ausstellung für uns angesehen. Guten Morgen, Marie.
Guten Morgen. Morgen.
Was sind denn das für Puppen, die es bis ins Museum geschafft haben?
Also sehr ungewöhnliche Puppen. Morton Bartlett hat sie aus Ton modelliert, in Gips gegossen und möglichst lebensecht und wirklich sehr lebensecht bemalt. Die sind so 60 Zentimeter groß und man sieht wirklich, das ist eine unglaubliche Fleißarbeit. Er hat sich hingesetzt, Anatomiebücher studiert und allein an so einem Kopf, so groß wie ein Apfel ist der ungefähr, hat er 50 Stunden gesessen und bis in die kleinste Lachfalte alles möglichst naturgetreu gestaltet. Dann hat Bartlett Perücken und Hüte gemacht, winzige Prinzessinnenkleidchen genäht, alles bis ins letzte Detail ausstaffiert. Also sogar, die Puppen haben sogar so kleine Armbanduhren mit einem Ziffernblatt, so groß wie eine Erbse. Also andererseits, wenn ich nur diese Puppen sehe, die sind zwar irgendwie gut gemacht, das ist gutes Kunsthandwerk, aber ich würde jetzt erstmal sagen, gehört nicht ins Museum. Aber Bartlett hat die ja nur gemacht, um sie anschließend zu fotografieren. Also der Hauptteil der Ausstellung sind nicht die Puppen, sondern die Fotos der Puppen in schwarz-weiß, nicht größer als Polaroids. Und auf denen sieht man sie dann so inszeniert in lebensechten Situationen beim Lesen und beim Spielen mit dem Hund zum Beispiel.
Aber was bringt einen erwachsenen Mann dazu, Puppen zu basteln und zu fotografieren?
Ja, für Bartlett ist das ein Hobby. Das hat er 30 Jahre im stillen Kämmerlein betrieben. Der hat eigentlich als Werbefotograf gearbeitet, sich auch nie als Künstler gesehen. Und niemand wusste, dass es diese Puppen überhaupt gibt, bis er Anfang der 90er dann gestorben ist und 15 Puppen in Kisten verpackt in seinem Haus gefunden worden. Das sind 3 Jungs, vor allem aber Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren. Und ja, ich sag mal so, es ist nicht alles zweideutig, aber man kann in dieser Ausstellung nicht reingehen und übersehen, wie besessen dieser Mann von kleinen Mädchen war. Also die sind wirklich herausgeputzt, wie kleine Erwachsene posen, so wie Models mit Armen in die Hüfte gestemmt oder als halbnackte Ballerina in der Standwaage. Also eine der Puppen streckt so den kindlichen Bauch raus und leckt sich dabei die Lippen. Andere ziehen das Kleid so ein bisschen hoch. Also ich habe da immer wieder vor Fotos gestanden und mir ist einfach nur schlecht geworden. Also besonders bei einem, da hat so eine Puppe so einen hautengen Overall an, durch den sich wirklich alles abzeichnet. Das sind eben keine Barbies, sondern echte Miniaturkinder scheinen das zu sein. Und das macht das Ganze ziemlich gruselig.
Und da kommt man wieder zur Frage, ist das Kunst oder ist das einfach eklig?
Na, es gibt immer wieder Momente, in denen ich gedacht habe, vielleicht hätten diese Puppen einfach in den Kisten bleiben sollen. Bartlett wollte ja offensichtlich nicht, dass die ausgestellt werden. Und Bartlett selbst hat ja gesagt, der Sinn aller wahren Hobbys ist es, Bedürfnisse auszuleben, die anderweitig keinen Ausdruck finden. Und die finden hier wirklich Ausdruck. Also diese Fotos haben was ganz Gespenstisches. Auch wenn die Puppen irgendwie lachen und so süß sind, dann kommen sie mir vor wie Gefangene in rosa Kleidchen. Also ich kam mir ein bisschen vor bei der Ausstellung, als würde ich so durch den Kopf eines Besessenen spazieren. Auch eine Erfahrung, aber definitiv nichts für einen Familienausflug. Und ja, andererseits hat das natürlich auch was. Das ist so ein bisschen wie ein Psychothriller. Den guckt man sich ja auch an, weil man sich gruselt und weil menschliche Abgründe und so Fantasiewelten eben so interessant sind. Aber ja, wenn Sie da reingehen, dann würde ich auf jeden Fall mal in den Begleittext im Katalog gucken. Da wird dann auch diskutiert, darf man das zeigen? Ich würde hinzufügen, vor allem so unkommentiert, wie das im Hamburger Bahnhof gemacht wird. Denn direkt in der Ausstellung wird die Frage irgendwie gar nicht gestellt. Ich war nach der Ausstellung ziemlich durch den Wind. Für mich ist das Ganze ein Gruselkabinett aus Zuckerwatte.
Sollten Sie reingehen wollen, die Ausstellung Secret Universe Morton Bartlett ist noch bis 23. September im Hamburger Bahnhof in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte zu sehen. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4. Vielen Dank, Marie Kaiser.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.